You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy until it's right.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Übelkeit?
Bitte?
Übelkeit?
Nee, ich hab Lampenfieber. Weil wir so lange nicht aufgenommen haben, ich bin richtig ein bisschen nervös, ehrlich gesagt.
Ich sag mal so, herzlich willkommen beim Uncle Bobcast, Episode 327. Heute ist der 26. August 2025. Wir verabschieden uns so langsam aus dem Sommer und ich freue mich, dass er wieder in Deutschland ist. Er ist vom Kitebird herunter, zurück in den Süden, ins fast schon herbstliche Berlin. Hallo Nils, ich grüße dich.
Ja, hallo, guten Morgen.
Schon fast Mittag. Ich komme gerade vom Augenarzt.
Ach Gott, da war ich auch neulich.
Ja, war aber, ist alles, top wäre jetzt zu viel gesagt, aber ist alles super. Oder es ist alles, der Befund stagniert und das ist ein gutes Zeichen laut des Arztes. Ich bin zufrieden.
Ja, altersmäßig hätte ich da gleich den ersten Lifehack für unsere Hörerinnen. Also wenn Hörerinnen, sagen wir mal, jenseits der 45 sind. Bei 30 ist es noch nicht so wichtig, aber jenseits der 45. Ich glaube, da gibt es ein paar. Wenige. ich bin jetzt dieses Jahr dazu übergegangen, als sogenannter Kassenpatient.
Da kann ich nicht mitreden.
Ja, ich weiß. Aber es gibt ja durchaus Selbstständige, die sind Kassenpatienten, so wie ich. Man nennt es auch freiwillig gesetzlich versichert.
Ja.
Ich bin dazu übergegangen, überschaubare Arztdienstleistungen einfach jetzt selbst zu zahlen. Ich bin jetzt sozusagen
Das ist die Lösung für alles.
Ich bin so eine Art Privatpatient jetzt geworden. Ich zahle meinen solidarischen Beitrag an die gesetzliche Krankenversicherung, aber meine Arztrechnung, die zahle ich jetzt einfach immer privat.
Ja, deine Beiträge für die gesetzliche sind ja auch überschaubar klein. Da kann man ja einfach mal springen lassen.
Ich glaube, die liegen bei knapp 1200 Euro im Monat. Also das ist nicht der Rede wert.
Da ist doch noch Luft nach oben, finde ich auch.
Ja. Oh Gott, da darf man nicht drüber nachdenken. Ja, okay, das ist mein solidarischer Beitrag. Nein, ich gehe natürlich, wenn ich zum normalen Arzt gehe, dann mache ich das natürlich ganz normal mit meiner Karte. Aber ich war nämlich auch beim Augenarzt. Und das mit den Terminvergaben, das ist halt alles wirklich sehr anstrengend. Und das passt irgendwie nicht, wie soll ich das so sagen, das passt nicht in mein Leben. Es passt nicht in mein Leben, 3 Monate im Voraus, wenn ich das Bedürfnis habe, heute etwas kontrollieren zu lassen, das in 3 Monaten machen zu lassen, und es passt auch nicht in mein Leben, heute zu wissen, ob ich in diesen 3 Monaten Zeit habe oder vielleicht ein lukrativer Auftrag, der also die Grenzen der Kosten für diesen Arzt sprengen würde. Ja, ob das alles so sozusagen auch so in der Waage ist, das ist mir zuwider. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ärzte, die arbeiten teilweise für Honorare, da würde ich jetzt nicht für aufmachen.
Ja.
Also,
das ist bedenklich, finde ich auch.
Es ist Quatsch, die verdienen schon ganz gut. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass die $1 zur Kasse bitten. Ich war bei der Augenärztin. Ich habe da von heute auf morgen einen Termin bekommen. Und die Behandlung war mit Laba-Laba, hat vielleicht 20 oder 25 Minuten gedauert, würde ich tippen. So mit Augendruck, das was du auch immer, also einmal so all in. Am Ende habe ich, glaube ich, eine Rechnung über 130 Euro bekommen. Also das fand ich, das ist okay.
Total, aber du weißt ja selber, was da für Gerätschaften beim Augenarzt rumstehen. Und da gibt es ja noch viel schlimmere Ärzte. Das muss ja auch alles abgezahlt werden. Das ist, ich finde es schon ganz schön günstig manchmal.
Genau, und die sind ja auch nicht solo-selbstständig in dem Sinne so wie wir, sondern da sitzt ja auch immer noch eine Sprechstundenhilfe und da läuft ja vielleicht auch noch, gut, beim Augenarzt sind da jetzt nicht so viele Helfer noch und Arzthelfer jetzt unterwegs, aber
ja. Also bei mir gerade, ich war 20 Minuten da, bei mir wurden, also jetzt muss ich mal alle ein bisschen, also alle Kassenpatienten mal kurz, muss ich denen erzählen, bei mir wurden, glaube ich, 3 Sachen gemacht, gemacht, also Augendruck, Gesichtsfeld und ich glaube, der Sehnerv wurde noch gescannt und die Netzhaut und dann noch das Gespräch beim Arzt. Ich war nach 25 Minuten draußen. Ich hatte nirgendwo, war fast ein bisschen Stress, nirgendwo Wartezeit von mehr als einer Minute. Pervers.
Mhm. Ja. Aber ich, also in dem Zusammenhang möchte ich jetzt nur noch mal ganz kurz sagen, warum ich das als Lifehack meine, weil ich musste jetzt also auch so alt werden, wie ich alt geworden bin, um in meinem Kopf einen Schalter umzulegen, der sagt, man kann so eine kleine, in Anführungsstrichen kleine Leistung auch mal selber zahlen mit dem Benefit, dass ich den Termin einfach planbar und sofort bekomme. Und dieser Gedankengang, eine Leistung selbst zu bezahlen, die ich eigentlich schon bezahlt habe über eine Versicherung, ich war vor 5 Jahren nicht auf die, im Traum auf die Idee gekommen, das zu tun, aber heute sehe ich den Benefit.
Ja, so. Die Problematik ist natürlich, dass es rein theoretisch ja bei jedem Arzt so sein müsste. Und das läppert sich natürlich dann ab 50 vielleicht schon, wenn du das dann...
Genau, deswegen mache ich ja auch nur wirklich so absolute Routine-Sachen oder Dinge, die mir gerade wirklich auf der Seele brennen, die mache ich dann so auf einem kleinen Dienstweg. Aber ich sag mal so, die nächste Knie-OP, die würde ich dann vielleicht doch über die Kasse abrechnen.
Ich bin gespannt. So, Herr Urlauber, wie war's denn in Dänemark?
Überraschend, sage ich mal.
Überraschend.
Also das hat, ja, Dänemark hat mich ein wenig überrascht. Kannst du dich erinnern, dass vor 1 oder 2 Jahren, als ich ein Loblied auf Sylt gesungen habe, wie gut es mir da gefallen hat?
Ja, aber du hast auch mal über Sylt geschimpft, oder?
War jetzt mit einem Augenzwinkern dahin gesagt. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ich am 3. Tag zu Ines gesagt habe, was sie mir heute noch vorwirft, dass ich darüber nachgedacht habe, abzureisen. Dass auf der Insel,
das war der Wortlaut.
Dass auf der Insel nur Idioten und Arschlöcher rumlaufen, ein tierischer Verkehr ist, ich Angst hatte, von Porsches überfahren zu werden, Leute rücksichtslos sind, nur so wirklich ganz komische Dullis da unterwegs waren, die Insel gefühlt in den 90ern hängen, auf den 90ern hängen geblieben ist und alles irgendwie, der Lack war ab und es, also Sylt ist schön dort, ne? Also, wenn man das von der Natur aus betrachtet, aber die inneren Werte von Sylt, also wirklich, Sylt kannst du, braucht man, ja, brauchst du
aber
nicht.
Aber ganz kurz. Landschaftlich ist es doch im Prinzip exakt dasselbe wie Dänemark, zumindest an der Nordseeküste.
So, das ist nämlich jetzt der entscheidende Punkt. Dänemark ist für mich kurz zusammengefasst landschaftlich top, vergleichbar mit Sylt oder vielmehr Sylt ist vergleichbar mit Dänemark. Es sieht aus wie auf Sylt in Dänemark,
ja.
Aber nette Leute, normale Menschen, normale Besucher, gute Gastgeber, Preisniveau ist dasselbe und viel mehr Platz und viel mehr, also einfach, Sylt brauchst du nicht mehr, kann weg.
Also wir sprechen jetzt natürlich nur von der Nordseeseite, also von der Westseite Dänemarks. Da ist ja natürlich auf der Ostseite, hast du ein bisschen mehr den Ostseecharme. Es gibt noch natürlich Kopenhagen, was jetzt auch nicht so vergleichbar mit Sylt ist. Kopenhagen für mich übrigens ganz sicher in den Top 3 Städten weltweit, die ich besucht habe. Wenn man Wetter hat, aber selbst im Regen schön.
Ja, mir hat es in Dänemark sehr gut gefallen. Also es hat einfach, das liegt aber, hängt auch mit meinen Neigungen zusammen. Ich habe dort halt alles, wirklich alles vorgefunden, was mir in meiner Freizeit wichtig ist. Das ist Sonne, Radfahren, Kitesurfen und einigermaßen gutes Essen. Also die sind jetzt kulinarisch nicht auf dem Top-Niveau dort, aber es ist solide und sie haben halt so ein paar Spezialitäten, wo ich auch Neigungen zu habe. Das sind nämlich Gebäck und Süßwaren bei Bäckern. Das sind Eisspezialitäten und auch der gemeine Hotdog ist natürlich auch jetzt, esse ich ganz gerne.
Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich finde Dänemark da kulinarisch eigentlich seltsam, weil es so zum Rest von Europa gar nicht so gut passt. Es ist, mir kommt es immer sehr amerikanisch vor. Es ist diese Fastfood-Läden, wo du also Hotdogs in 20 Variationen dir bestellen kannst. Dazu ganz häufig auch diese knallrote Pölserwurst, die sehr chemisch aussieht. Ich weiß gar nicht, ob sie es ist. Bei Eisspezialitäten ist es ganz häufig Softeis, was ja nun auch kein solides, gutes europäisches Eis ist, sondern auch eher amerikanisches. Die Supermärkte, zumindest früher, kamen sie mir immer viel zu groß für die relativ kleine Bevölkerung vor. Es hatte immer so amerikanische Züge für mich, die ich nie so ganz verstanden habe, warum die Dänemark hat.
Keine Ahnung, sie sind ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, es ist halt Nordeuropa, es ist so ein bisschen so wie die bei den Holländern, die haben ja auch, das ist mir bei den Dänen jetzt nicht so aufgefallen wie bei den Holländern, aber die Holländer, finde ich, die haben auch immer irgendwie so sehr britische Einflüsse. Also auch wenn du dir mal die Gebäude und die anguckst und wie es einfach dort aussieht und wie es sich dort anfühlt, finde ich, haben die immer so, sind die so eine Mischung aus bisschen britisch, bisschen europäisch, so aus dem deutschsprachigen Raum, und vielleicht ist das bei den Dänen auch so, dass die so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber es ist doch schön, Nils, dass du jetzt im hohen Alter von deinen Südasien-Trips vielleicht ein bisschen wegkommst und das Gute,
naja,
ist so nah.
Also das möchte ich, genau, lass uns doch, also alle Hörerinnen, die sich gerne über Fotos unterhalten wollen, müssen jetzt einfach mal 10 Minuten vorspringen. Lass uns mal kurz darüber reden. Ich finde, dass das eine kann man mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. Also wirklich überhaupt rein gar nicht. Ich habe nur, weil mir das in Dänemark wirklich außerordentlich gut gefallen hat, heißt das nicht, dass solche Länder wie zum Beispiel Thailand, Südostasien ganz im Allgemeinen, dass das jetzt abgemeldet wäre oder keinen Wert mehr hätte. Ne? Ganz im Gegenteil. Also nach wie vor, also ein paar Tage mal in Bangkok, in Mumbai oder wo wir ja zusammen gewesen sind, zu verbringen, das ist ein Erlebnis, das ist unvergleichbar. Das kriegst du in Dänemark jetzt nicht. Unmöglich.
Ich habe in deiner Insta-Story irgendwie gelesen, dass du da mit Robben kiten warst. Probier das mal bitte in Bangkok oder in Mumbai.
Naja, gut, in Thailand kannst du das mit Delfinen machen. Das ist jetzt ja auch nicht so verkehrt.
Ja, wer will Delfine? Robben sind doch wirklich die viel cooleren Tiere.
Ja. Aber Stichwort Kitesurfen, du solltest recht behalten. Nordsee gibt es nicht ohne Wind. Und ich war aufs Schlimmste vorbereitet. Ich hatte mir ja im Vorfeld sogar noch ein Kite hier in Berlin gebraucht gekauft. Habe ich darüber berichtet? Ja, ne? Den habe ich erzählt. Ein riesengroßes Teil.
Vielleicht hast du es nur mir erzählt. Weiß ich gar nicht.
Ja, weiß ich nicht. Genau. Also ich habe es hier, glaube ich, auch erzählt. Ich habe mir einen riesengroßen Softkite, so ein bisschen, ist eine andere Struktur von Kite. Egal, so ein bisschen komplizierter vielleicht alles, aber hat sich alles als relativ easy rausgestellt. Und das war meine Leichtwindversicherung, die ich auch recht exzessiv genutzt habe. Ich glaube, ich war mit dem Ding 8-mal auf dem Wasser und konnte also Windtage abgreifen, bei denen andere im Achtung, die Segel gestrichen haben.
Mm. Sehr gut. Den hast du aufgeschrieben,
oder? Bin ich dort mit ein oder zwei anderen alleine auf dem Fjord gewesen. Und das war, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Erfahrung, der Hammer. Also dieser Fjord, gerade so wenn du im Kite-Bereich jetzt kein High-Performer bist, also nicht so ein 25-Jähriger, der jeden Tag 30 Meter hochspringen muss und die Nordseewellen abreiten will, wenn du wirklich ein bisschen altersgerecht entspannt abkiten möchtest, ne, dann ist dieser Fjord, das ist ein Traum. Du hast eine Wasserhöhe von, die reichte so zwischen kurz über Knöchel bis hin manchmal bis zum Knie. Und dann gleichzeitig aber der Boden, also der Fjordboden mit Seegras durchgängig bewachsen, was dazu führte, geringe Wassertiefe plus Seegras. Der Wind pfeift über dem Fjord, das Wasser ist aber spiegelglatt. Das wälzt sich nicht auf, du kriegst nicht so eine Kabelwelle da rein.
Ja.
Und du schneidest also durch dieses spiegelglatte Wasser durch bei Wind. Und das
aber
ist wie...
Entschuldige meine Unkenntnis, hat so ein Kite-Ding, hat das so eine Finne hinten? Oder ist es komplett glatt, das Brett von unten?
Nee, da sind Finnen drunter.
Aber bleibst du da nicht hängen?
Nee, die Finnen... Ja, also es gab Tage, da habe ich ganz kurz mal gekratzt. Das ist dann schon ein bisschen doof. Aber die Finnen sind nicht so wie bei so einem Wellenreiter-Surfboard. Also die sind nicht so 15, 20 Zentimeter hoch, sondern die sind nur so 4, 5 Zentimeter. Das sind sehr, sehr kurze, sehr kleine Finnen.
Alles klar, gut.
Ja, genau. Ich bin auch dann auf Spots ausgewichen, um meinen Progress ein bisschen zu fördern und an meinen Sprungtechniken zu arbeiten. Das war mir dann ein bisschen zu heiß da in so knöcheltiefem Wasser. Dann bin ich auch an andere Spots gefahren. Aber die, also die Mischung und die Anzahl an kitebaren Tagen, das war für mich,
Kannte ich nicht sowas. Klingt ja nach einem super Spot, auch um das zu lernen. Einfach, oder?
Perfekt. Perfekt. Und vor allen Dingen, ich war super überrascht. Es gab so ein paar Top-Windtage, wo ich natürlich heiß war, mir morgens einen Wecker gestellt habe und dann war ich irgendwie, habe ich es dann so zu 8 oder 9 an einem Kitespot geschafft. Ich kenne das von Fehmarn, wo ja auch wirklich die Kite-Insel im Prinzip in Deutschland. Wenn dort ein guter Windtag ist und die Sonne geht auf, dann sind da ab 6 Uhr ist der Kitespot, ich will nicht sagen voll, aber der ist gefüllt. Und dort ist, also die Kitesurferdichte ist dort irgendwie schon auch hoch, aber das ist so, verspielt sich, wenn ich da um 9 Uhr am Spot eingeritten bin, dann war ich der Erste dort. Und ich bin erstmal alleine los. Also da war keiner sonst, ne? Und das ist halt, das ist auch schön, dass du nicht in so einer Masse da immer unterwegs bist.
Sehr schön. Supi. Dänemark.
Ja, und ich glaub, und zum Fahrradfahren, also gerade jetzt sagen wir mal, jetzt nicht so Hollandrad-Fahrradfahren, sondern wirklich so mit einem Gravelbike, also so Ausflüge machen oder auch Alltagsfahrt, das macht halt wahnsinnig Spaß dort, weil die Infrastruktur fürs Radfahren ist dort einfach hervorragend.
Ja. Wie in Kopenhagen. Super. Kopenhagen ist auch mit dem Fahrrad ein Traum. Ich habe nochmal nachgerechnet oder überlegt. Ich glaube, ich war in keinem Land so häufig im Urlaub wie in Dänemark.
Ah ja. Für mich war es das zweite Mal erst. Das zweite Mal.
Ich war sogar auf Abifahrt da. Ich war als Kind super viel auf Bornholm. Ich habe einmal so eine Leuchtturmtour gemacht in meinen Stockertagen, weil es da die auch so unfassbar schöne Leuchttürme gibt. Ich war in Skagen, in Hirtshals, in Römö, das ist die Insel über Sylt. Das ist noch sehr deutsch, aber ich glaube, Dänemark bestimmt 15 bis 20 Mal. Auch gerne über Silvester.
Ich würde mich aber über ein kurzes Community-Feedback freuen. Und zwar bin ich natürlich jetzt, was die ganzen, da ist meinen Neigungen dort so entgegenkam, sind, und es übrigens auch, das muss ich jetzt dazu sagen, auch Ines und dem Rest der Familie, also Hund und Paula, allen dort sehr gut gefallen hat, obwohl die nicht kiten gehen, würden wir das gerne nächstes Jahr nochmal machen. Und jetzt ist die große Frage, hatten wir einfach nur super, super, super viel Glück mit dem Wetter? Oder ist das Wetter, was wir gehabt haben, repräsentativ? Nämlich so, dass wir bestimmt, ich sag mal, wir hatten von 14 Tagen, hatten wir 5 Tage, würde ich sagen, mit durchgängig Sonne und mit einem lupenreinen Sonnenuntergang, der nicht mal Schleierwolken hinten hatte, also wo wirklich die Sonne ins Wasser reinfällt, immer an 5 Tagen. Dann hatten wir nochmal 5 Tage, wo es halt so ein Sonne-Wolken-Mix war. Und an 4 Tagen hat es auch mal geregnet, aber wir haben nicht einen Tag gehabt, wo du morgens wach wirst, wo es grau und regnerisch ist und du abends auch mit dem Status wieder ins Bett gehst. Also es hat immer zwischendurch mal aufgerissen. Es war immer, es gab durchwachsene Tage, aber es gab nie Tage, wo nicht mal die Sonne geschienen hat.
Also ich sag, ihr hattet schon Schwein. Also ich habe wirklich schon sehr verregnete Dänemark-Urlaube, kann ich mich dran erinnern. Nordseeküste sowieso, das kann da immer mal passieren. Andererseits spielt dir natürlich auch der Klimawandel ein bisschen in die Karten. Das wird ja da jetzt zunehmend da nur wärmer und schöner in Dänemark höchstwahrscheinlich. Wobei natürlich der Klimawandel auch zu verstärkten Regenfällen führen wird. Ich sag, du hast Schwein gehabt.
Mhm. Ja, vielleicht. Ich weiß, sehr schön. Also Reisezeitraum war jetzt ja bei uns August. Also wie gesagt, ich würde mich dort mal über erfahrene Dänemark-Urlauber Community-Feedback welcome. War das ein außergewöhnlich gutes Wetter oder kann man damit generell, im August kann man damit mit Dänemark arbeiten? Kann man da auf Dänemark setzen? Das ist die große Frage.
So, dann kommen wir doch mal zu fotografischen Themen jetzt hier. Schluss.
Ja, genau, aber das kann ich miteinander verbinden. Das kann ich miteinander verbinden.
Ja, bitte.
Ich möchte kurz auf das Thema Leica zu sprechen kommen.
Oh ja.
Ja. Wie du es dir denken kannst, habe ich, beziehungsweise wir, Ines und ich, wir haben uns, ich fange anders an. Ich glaube, jeder Fotograf, jeder Fotoenthusiast, der in den Urlaub fährt, steht noch bevor er anfängt, seine Koffer zu packen und darüber nachzudenken, ob er 2 oder 3 Badehosen mitnimmt, steht vor der viel, viel wichtigeren Frage, was nehme ich an Kameras mit und was nehme ich an Objektiven mit? Und ich glaube, diese Frage, die kann einem schon mal als Fotoenthusiast, die kann einem auch schon mal die Nacht rauben. Also es kann einem wirklich Kopfzerbrechen machen. Was nehme ich mit?
Ja, also bei einer Flugreise, bei einer Fernreise, ja. In eurem Fall bei einem Autourlaub, nein.
Naja, also ja, also dass du kein Platzproblem hast, ist mir dann schon klar. Wobei, wir haben ein relativ kleines Auto. Das war schon, ich habe mir das für das Packen, habe ich mir einen Tag Zeit genommen. Da wurde wirklich jede Lücke mit Schuhen und noch mit diesem und jenem ausgefüllt. Aber trotzdem willst du ja nun nicht in den Urlaub deinen großen Trolley mitnehmen und einfach mal aus 5, 6, 7 Objektiven schöpfen, sondern man möchte ja schon eine Entscheidung treffen. Glaube ich jedenfalls. Also ich kenne das auch früher, als ich auch noch gar nicht hauptberuflich das Ganze gemacht habe. Das, also wegfahren und zu überlegen, was nehme ich mit, das war die entscheidende Frage, die geklärt werden musste.
Aber witzigerweise, retrospektiv kann ich sagen, ich hatte noch nie zu wenig dabei. Bei keinem Urlaub. Kann ich mich erinnern, nicht erinnern, dass ich irgendwann gesagt habe, ah scheiße, hättest du mal das Objektiv mitgenommen. Kannst du dich an so einen Punkt erinnern? Ich habe immer zu viel dabei. Immer zu viel.
Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber bei mir geht's ja damit los, gerade so in den Extrembereichen, wird mir ein 70-200 fehlen? Was ist, wenn da ein gutes Motiv ist für ein 70-200? Und vor allen Dingen, werden mir 14 mm fehlen? Brauche ich einen Superweitwinkel am Strand? Eigentlich doch ja. Landschaft, 14 mm. Oder vielleicht passiert die Robbe, 200 mm. Was ist, wenn ich das nicht dabei habe? Oh, shit. Was tun? Und dann muss natürlich noch der ganze Mittelbauch auch noch ausgefüllt werden. Also alles zwischen 35 und 85 muss man ja auch irgendwie am Start haben.
Heiler. Also 14-24,
und die Drohne,
70-200.
Ja. Und was ist, wenn das Unterwassermotiv mir flöten geht? Brauche ich ein Unterwassergehäuse für die Kamera? Wie mache ich das denn jetzt?
In Dänemark.
Naja, das sind so die Fragen, die man sich stellt. Aber ich kürze ab. Ich hatte mit Ines zusammen. Ines hat gesagt, kann ich die Q3 43 mitnehmen? Gesagt, ja, bitte, Feuer frei. Möchte sie 28er auch haben? Sie hat gesagt, nö, würde ich jetzt einmal drauf verzichten. Ich wollte sie auch nicht mitnehmen. Die 28er ist zu Hause geblieben. Ich hatte eine Leica M dabei und habe durchgängig nur Leica M fotografiert. Mit ganz wenigen Ausnahmen, wo ich mir die 43 mal kurz gegriffen habe. Habe das 35er und 50er gehabt. Und was soll ich sagen? Es ist so geil. Also Leica ist so geil, gerade auch für solche Zwecke. Ich habe ja auch auf der Hochzeit, das Wochenende vorher, habe ich ja noch mit Leica fotografiert. Ich habe mir jetzt die Bilder auch nochmal alle angeschaut und ich habe auch angefangen, so ein bisschen Pixel zu piepen. Wenn man Zeit hat, dann fängt man auch mal an, Pixel zu piepen. Vor allen Dingen, wenn es Fotos sind, die einem selber irgendwie wichtig sind oder so. Und ich muss sagen, das ist einfach eine andere Liga. Ist einfach so. Andere Liga, was den Spaßfaktor angeht, andere Liga, was die Bildergebnisse angeht. Ist so. Punkt. Leica ist Beste.
Du siehst mich skeptisch. Also, was den Spaß anbetrifft, bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich war ja nun einen Monat vor dir an der Nordsee und ich habe meine Kamera nicht dabei gehabt. Also ich hatte sie dabei, aber ich habe sie nicht ausgepackt, weil ich einfach das auch genossen habe, mal nicht zu fotografieren. Und vielleicht hätte ich mit einer Leica fotografiert. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mit der Nikon habe ich nicht fotografiert, außer auf dem Rückweg, da hatte ich aber einen Job. Aber Bildqualität kann ich mir, also vielleicht hat dann...
Ich rede vom Pixelpiepen, das habe ich ausdrücklich gesagt. Ich habe mal Pixel gepiept. Dass natürlich das Motiv mit einer Nikon, Sony oder Canon, wenn es ein gutes Motiv ist, dass das Bild hinterher top ist. Da, ja, ist, okay, da ist kein Zweifel. Aber weißt du, wenn du so eine Q3 43 oder ein 50er Summilux, wenn du das Ding getroffen hast, wenn du es genailed hast, das Foto,
und dann zoomst, einmal
ja, und dann zoomst du da rein und dann denkst du doch so, also scheiß die Wand an, ist das geil. Dieses Pixel-Pieper-Erlebnis, das habe ich bei Nikon nicht so auf diesem Level. Weil, okay, ja. Und das ist dann irgendwie ist dann auch nochmal eine kleine Freude. Es ist natürlich, die Freude ist größer über das Motiv, was einem gelungen ist vielleicht, oder die, ja, genau, das allgemein, dass man das Foto überhaupt gemacht hat, darüber ist die Freude am größten. Aber dann später im Detail, wenn man dann doch mal sich verleiten lässt, mal auf 100% oder vielleicht auch noch ein bisschen weiter rein zu zoomen und guckt sich dann die Details an und entdeckt in dem Foto auch nochmal neue Dinge. Und dann, das ist schon was Besonderes. Und übrigens auch mein Plan mit der Leica M, die Leica M zu meistern oder so, das ist mir natürlich jetzt noch nicht zu 100% gelungen, aber meine Fokus-Skills sind mittlerweile auf einem Level, wo ich sage, okay, die ist absolut alltagstauglich.
Mhm, cool.
Ja, und klar, könnte noch alles besser werden, könnte noch alles schneller werden, aber ist schon wirklich gut.
Ja. Ich prophezeie, das wirst du auch nicht erreichen, wenn du nicht komplett umsteigst.
Also, naja, du wirst, glaube ich, wenn man jetzt mal Gleiches mit Gleichem vergleicht, wenn du jetzt offenblendig fotografieren würdest mit einer modernen spiegellosen Kamera und mit einer Leica M, wirst du die Geschwindigkeit von der spiegellosen nie erreichen. Also es ist ja klar, quasi, und wenn da noch Motive auf dich zulaufen, zum Beispiel ein Hund oder so, behaupte ich jetzt mal, da kannst du 10 Jahre Leica fotografieren exzessiv, das wirst du nicht hinkriegen.
Siehst du denn einen Unterschied zwischen der M und der 43? Also ist die M nochmal, also ist sie ein Mehrpreis wert?
Naja, also, das ist jetzt eine unfaire Frage, weil die 43
hat halt eine fixe
Brennweite und, ja, das ist auch von dort, das ist insofern eine unfaire Frage, weil die 43 ein Objektiv hat, was nicht vergleichbar ist mit den Summilux-Objektiven. Das ist ein APO Summicron. Und das hat eine Güte, die ist unerreicht. Also ja, haben auch die Summiluxe nicht, aber dafür haben die Summiluxe einen anderen Charakter, der auch sehr, sehr geil ist. Aber dieses 43er APO, ich habe auch keine Erfahrung mit den anderen APO-Objektiven für die Leica M, die gibt's ja auch. Na, du kannst ja auch diese wirklich sündhaft teuren, irgendwie 10.000 Euro APO-Objektive für eine Leica M kaufen. Damit denen habe ich keine Erfahrung, aber das Q3 43 Objektiv, Wahnsinn.
Süße. Sehr gut.
Ich glaube, oder ich habe so, mein Gefühl sagt mir, der Sensor der M11 ist nochmal ein Müh besser als der Sensor der Q3s. Aber
mein Gefühl sagt mir, nachdem man Pixel gepiept hat, kann ich jetzt nichts anfangen, Nils.
Genau, das deutet darauf hin, dass keiner der Sensoren wesentlich schlechter oder wesentlich besser ist. Ich habe aber das Gefühl, dass der M11-Sensor doch noch ein bisschen mehr Rums hat.
Ja, okay. Ich war am Wochenende, am Samstag, auf der Insel Kyritz zum zweiten Mal in meinem Leben. Die ist, wenn man so von Berlin Richtung Rostock fährt, linke Seite, fährst ungefähr Stunde, anderthalb dahin. Ich war da schon mal vor 2 Jahren oder so. Ich habe das bei UBC Plus meine Strecke gezeigt. Vielleicht erinnerst du dich dran. Und damals ist mir die Insel Kyritz nicht so in Erinnerung geblieben. Das war okay, das war alles schön. Aber ich dachte, hätte man jetzt auch auf Lindwerder machen können oder Fauninsel oder so. Haben wir ja alles hier in Berlin viel näher. Da muss man ja gar nicht so weit rausfahren. Und diesmal habe ich gemerkt, doch, die Insel Kyritz ist wirklich eine richtig, richtig gute Hochzeitslocation. Wir hatten wettertechnisch alles, was geht, außer Hagel. Also es hat geschüttet ohne Ende während der Trauung. Ich war einmal bis auf dem Schlüppi nass. Und am Abend, Nachmittag wurde es wieder brillant schön. Und einmal ist die Insel, die ist jetzt gar nicht mal, also sie ist nicht schick oder so. Es ist keine schicke Location, aber die Leute, die das da betreiben, sind unfassbar hinterher, unfassbar nett, auch zu den Dienstleistern wahnsinnig nett. Und dann sind immer so kleine Qualitätssachen. Also es gibt immer so kleine Getränke und Essen und die sind alle auf dem Punkt. Die sind einfach richtig gut, richtig lecker. Die hatten zum Beispiel zum Nachmittag da, ich kann jetzt nicht von den alkoholischen Getränken sprechen, weil ich ja nichts trinke, aber die hatten zum Beispiel da so einen Limo-Stand und die Limos waren alle so unfassbar lecker. Ich habe mir die da reingeballert. Und wenn du abends da auf der Insel Kyritz, es wird direkt am Wasser eingedeckt und du bist so 4-5 Meter an der Wasserkante von diesem See und dann kommt die Sonne rum und du sitzt im Abendlicht da. Alle Gäste sitzen gleich nah am Wasser, also die Tische sind so nebeneinander aufgestellt und das ist von der Stimmung her bombastisch. Es ist wirklich so, so, so schön, wenn du da einen Sonnenuntergang hast und diese Wassernähe hast und es ist wirklich, ich war wirklich begeistert dieses Mal. Die letzte Hochzeit war auch schon top, aber komischerweise ist mir da nicht so aufgefallen. Dieses Mal war ich richtig bisschen verliebt in dieser Insel Kyritz.
Die für mich wichtigste und alles entscheidende Frage, um diese Location bewerten zu können, wäre aber, wie sieht's dort mückentechnisch aus?
Mücken gibt's ja im Prinzip gar nicht mehr. Hast du diesen Sommer Mücken gehabt?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also nicht viele, Gott sei Dank. Es ist, ich bin auch ganz zufrieden. Also, aber ich habe auch Dänemark an windstillen Tagen habe ich dort, gab es so ein Zeitfenster so zwischen 6 und 7. Da habe ich nur ungern das Haus verlassen.
Okay, Mücken habe ich gar keine wahrgenommen auf der Insel. Nee. Aber bei der Trauung, wie gesagt, hat's geschüttet ohne Ende und dann hatte die Location Regenschirme bereitgestellt und es war einfach ein Traum, weil alle Regenschirme weiß waren. Das sah einfach fototechnisch so, so toll aus, im Vergleich zu, was man sonst immer hat mit Neon, Grün, Gelb, Blau dazwischen. Und das waren diese kleinen Details, die einfach mir gut gefallen haben. Ansonsten ist es fototechnisch gar nicht leicht, auf dieser Insel zu fotografieren. Das ist alles sehr zugewachsen und man kann da irgendwie Fotos machen, aber es ist jetzt nicht die Bomben-Location für Paarbilder. Aber das ist scheißegal. Wie gesagt, also schöner Spot. Kann ich empfehlen.
Ja, also wem sagst du das jetzt? Wenn du jetzt uns Fotografin hier ansprichst, dann wie sollen wir jetzt diese Botschaft in die Welt hinaustragen? Es ist, ich weiß es auch nicht so ganz genau.
Wenn die Anfrage von der Insel Kyritz kommt,
annehmen.
Gebt euch Mühe.
Ja, okay, gut.
Ja, und dann war eine Videografin dabei, super nett, wir haben es toll verstanden, aber irgendwie hatte ich schon längere Zeit keine Videobegleitung mehr parallel dabei und eigentlich hat alles gut funktioniert, aber so in kleinen Details habe ich gemerkt, dass man sowas eigentlich, dass es auch ein hohes Risiko ist, wenn das Paar einfach sagt, ach, wir haben hier einen Videografen und einen Fotografen, das wird schon klappen, weil in ganz vielen Situationen klappt es halt nicht so richtig gut, weil man sich im Weg steht, weil man eigentlich, also die Ringübergabe, die Videografin hat halt so aus 3 Metern draufgehalten und ich gehe eigentlich bei der Ringübergabe eigentlich gerne näher ran, aber dann hätte ich bei ihr im Bild gestanden. Also es ist immer so ein Kompromiss-Ding ganz häufig und man nimmt aufeinander Acht und dann steht man sich trotzdem gegenüber und denkt so, ah, scheiße, dann probieren beide die Seiten und dann steht man sich wieder gegenüber. Es sind so Kleinigkeiten, wenn man sich halt nicht kennt. Und ganz oft kenne ich das, dass es eine Hierarchieansage gibt vom Paar. Also irgendwie so, Fotos sind uns wichtig und mach, was du willst und Video ist so zweitrangig. Aber wenn beides gleich gewichtet ist, dann muss man sich eigentlich oder müsste man sich eigentlich besser kennen, dachte ich mir so während der Hochzeit. Zumindest in den kritischen Phasen. Also was ja eigentlich nur während der Trauung ist, danach ist ja, gibt's ja diese Phasen nicht mehr.
Nur mal gerade, um nochmal auf das vorherige Thema zu kommen, konkret bei dieser Hochzeit, bist du jetzt Stand der Hochzeit dabei geblieben? Du hast das Ding mit 35, 85 fotografiert oder was? Ende. Das war's.
35, 85, wobei eigentlich, ehrlich gesagt, 35 55, 85, 135. Ja, weil ich tatsächlich.
55?
Naja, weil ich wirklich viel den Crop-Modus benutze an den beiden Objektiven, sodass ich halt.
Ach so.
Gefühlt immer mit 4 Objektiven rumlaufe. Und dann habe ich das Weitwinkel für das Gruppenbild. Das habe ich auch diesmal gebraucht, weil ich irgendwie von der Leiter einen Schuss gemacht habe. Aber ansonsten diese 4 Objektive.
Okay. Gib mir mal einen guten Tipp, wie man von der Leiter aus ein schönes Gruppenfoto macht. Und beziehungsweise hast du bei Gruppenfotos, wenn du, also es gibt Gruppenfotos, du hast irgendwie eine große Freitreppe draußen vor einem, nennen wir es mal Schloss, Gutshaus, und du hast eine symmetrische, schöne, große, breite Treppe, die einen anspringt, und da kann man die Menschen draufstellen und dann hat man ein tolles Gruppenfoto. So. Mhm. Aber das ist ja zumindest in meiner Realität eher die Seltenheit.
Mhm.
Du hast keine Anhöhe, du hast keine Treppe, du kannst die eigentlich nur platt aufs Gras stellen, die Leute, in irgendeine Ecke, und du kannst gucken, dass du so hoch wie möglich kommst, dann vielleicht über eine Leiter. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Foto zu gestalten, dass man hinterher sagt, oh, das ist ein schönes Gruppenfoto, oder kann man nur den Anspruch haben, ich bemühe mich, dass alle drauf zu sehen sind? Und dass es eine Bestandsaufnahme ist der Menschen, die da waren. Oder ist es möglich, ohne Symmetrie von oben, also ohne Symmetrie meine ich jetzt, wenn du eine Wiese hast, dann hast du links den Baum vielleicht noch so im Anschnitt, und das ist sowieso gerade Linien, brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn du von der Leiter runter fotografierst. Gibt es irgendeine Möglichkeit, hast du Tipps für uns? Wie machen wir ein schönes Gruppenfoto unter schlechten Bedingungen?
Also auf dieser Insel gab es natürlich keine Treppen. Ich hatte 2 Möglichkeiten, das Gruppenbild zu machen, entweder von einer Leiter oder mit einer Drohne. Beides habe ich in Erwägung gezogen, weil ich ein Ziel hatte. Ich wollte auf dem Gruppenbild klar machen, dass wir auf einer Insel sind oder zumindest, dass wir am Wasser sind. Das heißt, eigentlich wäre der Drohnenschuss gar nicht so doof gewesen, weil da hätte man unter Umständen, weil diese Insel sehr, sehr klein ist, sogar tatsächlich gesehen, dass es eine Insel ist. Nun vertraue ich nicht so ganz der Drohnenqualität, wenn man sich das Bild dann später, also pixeltechnisch schon, aber im Detail, wenn ich dann Pixel piepe, wird es doch recht körnig und recht, naja. Ne?
Und vor allen Dingen hast du doch auch dieses Problem, also das passiert mir auch heute noch sehr, sehr häufig, dass ich wirklich die Umgebung mit einbeziehen möchte auf dem Gruppenfoto und dann hinterher mich ärgere und denke so, ah scheiße, also ist mir gelungen. Ah, die Gruppe ist zu klein. Ah, ja, da geht der Einzelne, genau. Geht so ein bisschen, ist so ein bisschen geopfert worden der Szenerie.
Ha. Ja. Hm. Ich hatte so ein bisschen die Idee, dass ich halt von der Wasserseite aus auf die Insel rauf fotografiere, so dass ich im Vordergrund noch Wasser habe, so als ob ich von einem Boot fotografiert hätte, weißt du, sowas. Das war meine Idee, aber höchstwahrscheinlich wäre die Gruppe zu klein gewesen. Also, und da kam dann auch die Videografin ins Spiel, die meinte, wenn du das Gruppenbild machst, dann mache ich einen Drohnenflug rüber. Dann habe ich gesagt, gut, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass ich auch mein Drohnenbild mache, dann mache ich das halt von der Leiter. Also habe ich die Gesellschaft auf den Steg gestellt. Das war jetzt kein Steg, der in die Länge geht, sondern ein Steg, der in die Breite ging, und da haben alle raufgepasst. Und dann habe ich Brautpaar in die Mitte probiert, alle sehr kompakt zu stehen, und dann bin ich auf die Leiter relativ hoch gegangen und hatte im Hintergrund das Wasser. Und im Vordergrund die Gruppe, die sah jetzt nicht toll aus, aber das Einzige, was mir dann hilft, ist tatsächlich, dass ich die einmal ausrasten lasse, und dann wird's kein schönes Bild, sondern dann wird's ein stimmungsvolles Bild, weil alle jubeln, die Hände hochschreien, einer schießt noch eine Konfettikanone oder sowas. Dann habe ich wenigstens ein lebendiges Bild. Das ist kein ästhetisch brillantes Bild, aber ich habe wenigstens eine Stimmung in dem Bild, und das habe ich gemacht.
Was glaubst Ohne, dass ich du, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten 3 Jahre, wie häufig im Prozent bekommst du ein ästhetisch brillantes Bild hin? Also wie oft sind die Bedingungen so, dass man ein ästhetisch brillantes Gruppenfoto mit 80 plus Personen schießen kann?
Ah, du bist so gemein. In den seltensten Fällen. Also ich glaube, in meiner ganzen Hochzeitskarriere ist mir das vielleicht 2-3 Mal geglückt oder sowas. Es ist aber auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist tatsächlich, dass ich ein Gruppenbild, auch das habe ich hier in dem Podcast schon mal erzählt, eigentlich wirklich gut finde, wenn man nach Jahren nochmal raufguckt oder vielleicht mit den Kindern, die vielleicht bei der Hochzeit noch gar nicht da waren, raufguckt und zeigt, guck mal, wer alles da war.
Ja, Manuel, du rutschst auch bei meinen Fragen so nervös auf deinen Pobacken von einer auf die andere und kommst in eine Rechtfertigungshaltung. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe ja die gleichen Probleme. Ich versuche das nur rauszufinden, ob das einfach ein absolutes Mangelgebiet von mir ist, dass ich immer nur Gruppenfotos hinbekomme, wo ich hinterher sage, okay, es sind alle drauf. Ja, das habe ich geschafft. Aber in den allerseltensten Fällen bekomme ich ein Gruppenfoto hin, wo ich sage so, oh wow, das ist aber schön. Das ist aber ein schönes Foto.
Ich finde das total in Ordnung, weil mein Gruppenbild dauert genau 3 Minuten. Vielleicht 4. Und wenn ich ein ästhetisch perfektes Bild machen will, was durchaus dann 2-3 Mal in meinem Leben vorgekommen ist, dann muss ich da auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil dann gehe ich nochmal zu Onkel Robert rüber, richte ihm die Krawatte und drehe ihn leicht, damit er auch wirklich perfekt steht, ne? Und eigentlich will ich das ja nicht. Nichts ist schlimmer auf einer Hochzeit als ein Gruppenbild, was irgendwie 20 Minuten dauert, weil das sind 20 Minuten, die ein paar mit den Gästen fehlen an dem Tag. Und so wichtig kann das Bild nicht sein.
Mir ist ein Gruppenfoto von neulich hängen geblieben. Da müsste ich jetzt, wenn ich davon allein schon erzähle, müsste ich irgendwie nervös von der linken auf die rechte Pobacke rutschen. Da war ich an einer Location in Brandenburg und diese Location ist, wie soll ich das jetzt beschreiben? Die ist sehr, das ist nicht richtig ein Wohngebiet, das ist so kurz vor einem Wohngebiet bei Wandlitz. So, und das ist eine klar definierte Parzelle, wenn man das so möchte, die sehr groß ist, vor allen Dingen sehr tief. Die geht bestimmt 500 Meter von der, also es geht direkt an der Straße los. Aber das Ding ist nicht so wahnsinnig breit, vielleicht 100 Meter breit und 600 Meter tief oder so. Es ist eine schöne Location, da ist auch ein Wald, ein kleiner Wald drauf. Aber es ist wirklich, wenn man es sich von aus der Luft angucken würde, groß, aber es ist eine Parzelle. Mhm. Es ist einfach ein Stück Land, so genau. Und das ist begrenzt zu den Nachbarn mit einem Holzzaun, mit einem 2,50 Meter Holzzaun oder so. Und ich hatte jetzt neulich, weil da auch noch, die waren irgendwie auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr, da kam noch die ganze Feuerwehr mit Feuerwehrautos vorbei und
natürlich.
Dann sollte das, da hatten die da natürlich geparkt in der Einfahrt, wo es halt so ging und dann wollten die dass alle das Gruppenfoto vor den Feuerwehrautos machen und das waren bestimmt 100 oder 110 Leute oder so. Und es, weil diese Location halt nicht so richtig, ein bisschen schmal ist, aber dafür sehr tief, gab es sowieso nicht Möglichkeiten, wo man so viele Leute, es gab eigentlich nur diese eine Stelle und dann klettere ich auf die Leiter und dann merke ich, diesen Zaun, der hinter denen ist, ich muss ein bisschen über den drüber fotografieren. Ach, wunderbar, dahinter ist ein Schrottplatz mit Müll, mit Containern und mit altem Elekt, also es sah einfach nur schrecklich aus. Und dann habe ich das Gruppenfoto gemacht, weil ich es halt machen musste, es gab keine Alternative. Und am Ende, ich wusste das nicht, was hinter diesem Zaun ist. Ich bin auf die Leiter draufgestiegen und dachte noch, das kriegen wir jetzt hier irgendwie in das Gruppenfoto und gucke einfach nur runter auf diese 100 Menschen und gucke mir das Ganze drumherum an und denke so, okay, das ist einfach nur, schlimm, also Katastrophe. Also visuell absoluter Totalausfall, aber ich muss es dann ja auch machen, ne? Also führt dir kein Weg dran vorbei.
Und du kannst halt den Schrott in der Post dann rausnehmen, ne?
Ja, das war dann auch habe ich auch irgendwie gemacht. Aber das ist einfach, das Gruppenfoto an sich, also mich stresst das nicht auch vor den Leuten und so, aber ich frage mich halt, ob andere jedes Mal irgendwie für 100 oder für 80 Leute einen Platz finden, wo man hinterher denkt, so, oh, richtig schön hier. Oder ob das so ein Gewürge ist, wie bei mir immer, wo ich denke, so, okay, ich kann jetzt eigentlich, stellt euch mal auf das Gras hier, ich gehe einfach hoch und ich gebe mir wirklich Mühe, dass alle zu sehen sind, aber mehr kann ich hier nicht ausrichten.
In Bayern kommen sie wieder mit der alten Tribüne, ne?
Ja, okay, diese Dinger würde ich so feiern. Wirklich, also das wäre auf jedem PDF, was ich an Brautpaare rausschicke, würde ich 3 Adressen draufschreiben, wo man diese scheiß Dinger mieten kann und würde sagen,
sei
so,
bitte wenn ihr noch
die 400 Euro über habt oder was so ein Ding kostet, bestellt euch bitte so ein Teil.
Nein, du musst konsequent sein und das Ding mitbringen, jedes Mal.
Ja.
Wirklich, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ding auf die Insel Kyritz bringen soll.
Ich glaube, wenn die so zusammengefaltet sind, diese Anhänger, dann sind die relativ kompakt, oder?
Ja, relativ. Genau. Die Fähre ist relativ klein. Nun gut. Nun gut. Aber das bringt mich, weil du es gerade gesagt hast, ganz kurz zum anderen Thema. Ich habe weiter Baustellen fotografiert hier in Berlin und muss einmal ganz kurz ein Loblied natürlich auf Lightroom und die AI. Also es waren wirklich schreckliche Baustellen. Also Baustellen, eine hier in Britz, wo das ehemalige Blub war, das sagt nur den eingefleischten oder den waschechten Berlinern was. Egal, aber diese Baustelle ist riesig und ich habe so ein Rundumbild gemacht von einem Dach auf die anderen Häuser dieser Baustelle. Und es ist unfassbar, wie viel Müll. Weißt du, hier ist mal ein Ziegelhaufen, dann ist da wieder was. Überall ist nur Rotze im Bild. Und dann kannst du natürlich in Lightroom mit dem AI-Entfernen-Stempel darüber gehen. Das ist wirklich toll. Früher musste das Bild immer nach Photoshop und so weiter. Super. Also hilft wirklich. Aber wenn du 30, 40 Bilder bearbeiten willst oder richtig aufräumen willst, kostet auch das Zeit. Und da ist jetzt nicht mein Tipp der Woche, aber doch, ist mein Tipp der Woche. Ich habe das dann mal mit einem Bild gemacht und habe das für ChatGPT hochgeladen und habe gesagt, bitte verändere an der Architektur nada, nichts, sondern räume nur den Dreck auf um die Gebäude. Und es hat sehr, sehr fantastisch funktioniert. Also man sieht vielleicht, das geübte Auge sieht es, dass es KI ist. Auch da gibt ihm noch mal ein halbes Jahr, aber einfach für das Bild aufräumen, darum bin ich gerade drauf gekommen, bei deinem Gruppenbild. Vielleicht hättest du es da auch einfach nach ChatGPT und einmal diesen Auftrag, weil ChatGPT versteht es mittlerweile ganz gut, welche Bereiche sozusagen nicht angefasst werden dürfen. Zumindest wenn du es beim ersten Mal machst. Wenn du es dann nochmal ein zweites Mal reingibst und mit einer Korrektur, wird es so ein bisschen unsicher, dass er dann nicht doch das Gebäude nochmal das ein oder andere Fenster zieht oder in deinem Fall vielleicht die Gesellschaft verändert. Aber beim ersten Befehl kann man das wirklich einfach mal machen.
Dann gib uns doch mal ganz kurz ein Update, sofern du das weißt. Wenn ich bei ChatGPT, sagen wir mal, ein Bild reingebe, lange Kante 5000 Pixel oder 6000 Pixel, kriege ich auch ein korrigiertes Bild mit 6000 Pixeln wieder raus?
Nein.
Wo sind wir da so ungefähr?
Ich glaube, weiß ich nicht, bei Full HD oder so, also weiß ich nicht, 1200, 1300 Pixel an der langen Kante, 1400, das musst du dann wieder später hochrechnen.
Aber kommen wir da nicht dann in so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil wenn etwas, dieses künstlich Generierte, das, sagen wir mal so, wenn das so, wenn man da vom Weiten drauf guckt, dann verspielt sich da auch viel von. Ne? Wenn man dann das hochskaliert, sieht es dann nicht, wenn man dann anfängt, auch als Kunde da mal rein zu zoomen, sieht das dann nicht, fängt das dann nicht an, sehr komisch auszusehen?
Naja, also wenn du es wirklich darauf anlegst, dann musst du natürlich mit sowas arbeiten wie Magnific, was ich hier jetzt schon diverse Male empfohlen habe. Leider immer noch recht kostspielig, aber ich hab das mir für so ein Jahr gegönnt. Du kannst da wirklich deine Bilder sozusagen AI-technisch hochschrauben, hoch generieren lassen und es wird neu generiert. Also es wird sozusagen nachempfunden generiert, sodass du wirklich eine brillante Qualität hinten rausbekommst. Es wird nicht hochgerechnet, sondern es wird 1:1 nachgebaut. Und die haben jetzt auch wirklich die Möglichkeit, das absurd groß zu generieren. Und vielleicht gibt es noch 2, 3 andere Tools. Ich mache das immer mit Magnific AI. Und wie gesagt, ich habe das in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt, ich habe an den einen Kunden gerade ein Bild ausgeliefert, AI generiert, das hatte an einer langen Kante, also es wurde zum Schluss ausgedruckt auf 1,80 mal 90, glaube ich. Und bei 300 dpi, also es war ein, weiß ich nicht, 14.000 Pixel an einer langen Kante oder irgendwie sowas. Es war absurd groß und die Qualität war absolut ausreichend bis gut. Gut bis sehr gut. Korrigiere.
Wo wir beim Thema AI sind, möchte ich nochmal so ein ganz bisschen schlechte Stimmung machen, weil ich die nämlich auch wieder bekomme. Oder beziehungsweise eine schlechte Stimmung ist nicht ganz richtig, aber auch im Urlaub. Urlaubszeit ist Nachdenkzeit und ist, wie soll ich sagen, so ein bisschen ja Zeit über mal Kassensturz zu machen, über Dinge nachzudenken und so weiter und so fort. Und das habe ich auch in diesem Urlaub getan. Und mein Gefühl, was ich hier neulich schon mal geäußert habe, hat sich weiter verstärkt. Das heißt, diese ich sehe den für mich ganz persönlich auch den Nutzen von KI und ich nutze ja auch KI sehr gerne und freue mich, dass die KI da ist. Sehe allerdings auch die Gefahren für unseren Beruf und für unsere Tätigkeit. Gar nicht, dass wir im Sinne von, dass wir ab morgen alle arbeitslos sind, aber dass sich unser Tätigkeitsfeld ändern wird. Oder beziehungsweise der Wirkungsraum wird sich vielleicht verändern. Was ich mal gesagt habe, wenn KI bedeutet, ich muss mehr am Schreibtisch sitzen, dann möchte ich das nicht. Na? Mhm. Und das ist also zum einen, klar, man muss jetzt immer so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl rausrechnen, aber ich war jetzt wieder 2 Wochen lang durchgängig draußen und an der frischen Luft und irgendwie aktiv, so wie das früher auch schon mal gewesen bin, als ich mal damals so eine Handwerksausbildung gemacht habe, da war ich auch immer draußen und war abends irgendwie, bin mit so roten Wangen nach Hause gekommen und fühlte mich irgendwie auch K.O. körperlich so ein bisschen erschöpft, aber auch sehr zufrieden. Ich war sehr viel ausgeglichener früher, als ich körperlich gearbeitet habe und vor allen Dingen sehr viel Zeit draußen verbracht habe. Und das, muss ich sagen, gefällt mir dann doch sehr gut. Das habe ich ja auch beim Fotografieren in der Regel. Ne? Nur, wie gesagt, wenn dieser Shift kommt, mehr zum Schreibtisch, ich habe wieder viel über Alternativen nachgedacht, was ich machen kann.
Hau raus.
Du erinnerst dich an diese Späti-Variante, die ich neulich mal ins Spiel gebracht habe. Da vielleicht, man muss natürlich an diesem Späti-Konzept, muss man natürlich ein bisschen schrauben. Na, das ja. Muss, also jetzt einfach
so
sich jetzt.
So richtig viel Bewegung ist da nicht in deinem Leben dann.
Sich jetzt hier einfach nur so eine Langnese-Truhe reinzuschieben und 3 Kühlschränke und da dann irgendwelche Lamsbräu und Lamsbräu-Bio-Bier und Tegernseer hell zu verkaufen, dieses Konzept würde ich jetzt nicht verfolgen. Es müsste schon was anderes sein. Aber hat jetzt auch dieses Späti-Konzept hat jetzt auch nicht so viel mit draußen arbeiten zu tun, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist so, dass ich schon permanent darüber nachdenke, wie geht es weiter. Auf der anderen Seite gibt's, das ist die gute Nachricht, glaube ich, auch für mich. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wenn man in einem anderen Land ist, dann schaut man sich ja auch immer an, wie funktionieren die Dinge dort. Das ist natürlich, Dänemark ist absolut nicht vergleichbar mit Deutschland. Das sind nur so ein ganz paar wenige Peoples, die sind ja auch, wie soll ich sagen, eher so rechtskonservativ eingestellt. Mhm. Also sehr, ein sehr geschlossenes System und bei 6, 7, 8 Millionen Einwohnern, die kannst du auch einfach mal ganz anders führen, als das... Ja. Bei uns möglich ist. Ne? Aber wenn ich halt mitbekomme, dass es in Dänemark ein Vermögen kostet, einen Brief, eine Postkarte nach Deutschland zu verschicken, aus dem einfachen Grund, weil die keine Post mehr haben, weil die gesagt haben, Post, hä? Brauchen wir nicht mehr, abgeschafft. Du kannst natürlich noch irgendwie einen Brief verschicken, aber da reden wir jetzt eher so über einen Fahrradkurier, der dann halt mal nach Deutschland fahren muss, weil es gibt die Post nicht mehr. Oder dass die Tatsache, dass die ihre Amtsgeschäfte, also da gibt's halt nichts mehr mit, das ist halt, die sind vollständig digitalisiert. Vollständig. Die haben im Prinzip das Bargeld nicht abgeschafft, aber Bargeld spielt keine Rolle mehr. Und dann blickst du auf Deutschland und denkst, wir können uns entspannen. Also KI hin oder her. In anderen Ländern, in angrenzenden Ländern mag das alles schon da sein und real sein und die strukturieren sich um oder so. Bei uns entspannt euch. Wird so schnell nicht, won't happen.
Ja.
Also Wohnsitz ummelden, wenn du umgezogen bist in Berlin. Also wenn du glaubst, du kannst da mal kurz auf dem Perso. Da musst du dir ja auch noch so einen Aufkleber wahrscheinlich, nee, brauchst du wahrscheinlich einen komplett neuen Perso, ne? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, simpelste Dinge ist, vergiss es. Ist einfach, man kann also einfach mal den Blick dann auf solche Länder richten und sagen, okay, wenn dort ein Berufszweig ausstirbt, Also wenn wir sozusagen, ich fühle mich manchmal, als Fotograf fühle ich mich manchmal wie die Videothek in den 2000ern. Und ich möchte halt nicht die Videothek sein. Weil die Videothek, die ist, man hat in dem Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, oh, Moment, ob das Konzept Videothek, ob das so langfristig noch funktioniert, halbes Jahr später alle Videotheken weg. So, das möchte ich nicht erleben, dieses Gefühl, ja. Weißt du, dass ich auf den Trichter komme, so, oh, irgendwas, ich habe das Gefühl, hier ist was im Umbruch, hier ist was in der Luft, hier knistert irgendwas, hier müsste etwas, halbes Jahr später, tot, keine Fotografen mehr. Das möchte ich nicht. Und wenn das in anderen Ländern passiert, die wesentlich weiter sind als wir, dann würde ich mal sagen, in Deutschland kannst du noch entspannte 5 Jahre weitermachen.
Ja, wie sieht's denn in den ähnlich großen Ländern aus wie Frankreich, Großbritannien oder sagen wir mal England, nicht Großbritannien, Italien, Spanien?
Das weiß ich nicht. Also wie die Digitalisierung dort vorangeschritten ist.
Ja, ja, im Vergleich zu Deutschland.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, das habe ich aber auch schon häufig wiederholt, in so Ländern, wo wenn man dort als Deutscher noch keine Berührungspunkte hin hatte. Ich nenne jetzt Thailand als Beispiel.
Österreich.
Ich glaube, dass viele schon noch, sagen wir mal, wenn man da so ein bisschen beschränkter ist, schon auch über Thailand denkt, es wird ja wohl, ob es da wohl was zu essen gibt, ob die Kühlschränke haben, ob da mein Handy funktioniert. Ich kann nur jedem sagen, ja, wesentlich besser als hier.
Ja. Ja, ja, klar.
Also die sind einen ganzen Schritt weiter als wir. Einen ganzen Schritt weiter.
Ja, ja. Darum habe ich jetzt auch europäische Länder als Vergleich gewählt. Mit voller Absicht. Ach ja, ja.
Ja, aber solche Themen, immer wenn wir hier über KI reden und so, so schön das alles ist, ich komme nicht drum herum, um immer auch so ein bisschen das Haar in der Suppe zu suchen und auch schnell zu finden. Und ich habe da so extrem gemischte Gefühle zu. Ich glaube, das ist hier schon mal durchgekommen, ne? Ist schon mal.
Ja, durchaus. Ja. Ich wollte noch mal ganz wichtig UPC Plus empfehlen. Das ist direkt nach unserer letzten Episode rausgekommen und ich habe auch ein ganz kurzes Instagram-Reel mal kurz gemacht, weil wir super viele Reaktionen auf diese UBC-Plus-Folge von Steffen hatten. Die war wirklich sehenswert und sehr interessant und möchte ich nochmal jedem ans Herz legen.
Leider, es geht um Hochzeitsfotografie, leider können wir nicht viel mehr verraten, weil diese UBC-Plus-Episode ist dramaturgisch ähnlich gut aufgebaut wie eine richtig starke Netflix-Serie. Und zwar, wir müssten spoilern und Dinge verraten, die so ein bisschen das Seherlebnis trüben würden. Deswegen können wir über diese Episode nicht so viel erzählen. Wir können nur sagen, sie hat ihre Twists and Turns und ich glaube, es könnte eine weitere Folge dazu. Also ist glaube ich
eine Fortsetzung.
To be continued. So.
Staffel 2.
Sehr gut.
Ja. Sehr gut. Ja, aber das ist ganz gut. Dann würde ich gerne nämlich noch meinen Tipp der Woche loswerden. Und zwar bin ich durch Zufall über eine Podcast-Serie gestolpert, die sehr lang ist und die noch nicht beendet ist. Und zwar befasst sie sich mit dem Entführungsfall der Familie Block, der Steak-Dynastie aus Hamburg. Und ich hatte das in den Nachrichten verfolgt, dass da irgendwie so Kinder wurden entführt, aber es hat mich nie interessiert und ich bin da auch in einem Thema nie länger geblieben. Ich hatte das so peripher wahrgenommen und dann bin ich über diesen Podcast gestolpert, der mittlerweile, glaube ich, 15 oder 16 Folgen hat. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Dieser Podcast von Michael Maske geht so unfassbar ins Detail und spricht mit den beiden Anwälten und beleuchtet alle Seiten wahnsinnig detailliert und das ist wirklich ein Kuriosum. Und jetzt kommt's, Nils. Es spielt auch zu großen Teilen in Dänemark, der Podcast, weil die Familie da gelebt hat oder die der Ex-Mann von Frau Block. Wirklich, wirklich spannend, auch für Juristen im Familienrecht, wahnsinnig spannend, aber auch natürlich im Strafrecht. Toller langer Podcast, wenn man und jemand noch im Urlaub ist, unbedingt loslegen. Oder ich konnte ihn auf den auf vielen Autofahrten hören, kann ich nur empfehlen. Der heißt der Fallblock. Der Fallblock. Überall, wo es Podcasts gibt.
Okay. Ich muss gestehen, dass ich dieses, diese Woche kein, weil ich noch im Urlaub bin, also war jetzt, ich habe leider keine Tipps, also weder musikalisch noch inhaltlich. Deswegen, ich muss diese Woche leider komplett passen. Es tut mir leid.
Schimm dich. Dann habe ich noch einen halben Tipp raus. Ich glaube, ich habe es auch schon mal empfohlen. Die Tochter hat hier gerade auf der Couch gesessen die letzte Woche und hat zum ersten Mal in ihrem Leben White Lotus geguckt. Und ich hatte White Lotus schon durchgebinged und bin aber sitzen geblieben und habe gemerkt, was für eine fantastisch gute Serie zumindest die erste und zweite Staffel ist. Kann man einfach hören. Einfach gucken, White Lotus.
Aber dann klär uns ganz kurz auf. Also ich habe White Lotus nicht gesehen, also nicht eine Sekunde. Das ist wahrscheinlich auf Sky, ne? Oder wo läuft das?
Also auf Sky auf jeden Fall. Ob sie noch woanders läuft, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Aber man kann sich die ja auch mal holen. Die ist einfach, wolltest du jetzt wissen, worum es geht? Nein.
Nö, ich wollte nur wissen, wo man die gucken kann, weil ich kein Sky habe und auch nicht plane, mir Sky anzuschaffen.
Also, nee, da bin ich jetzt spontan überfordert. Auf Sky gibt sie zumindest, ob sie noch woanders ist. Ist eine HBO, keine Ahnung. Vielleicht noch irgendwo bei HBO.
Darf ich mal ganz kurz nachfragen, weil ich kenne nicht so viele Leute, die Sky haben, glaube ich jedenfalls. Mhm. Also Netflix ist gerade so im Serienbereich wahrscheinlich so das verbreitetste. Ja. Mhm. Du bist überzeugter Sky-Nutzer, also kannst du mir das mal so ein bisschen schmackhaft machen oder hast du das Sky nur wegen Fußball oder was ist das so eine Premiere-Überbleibsel oder was? Warum hast du das?
Zumindest ist es über den Fußball in die Familie gerutscht und dann habe ich, darf ich das jetzt hier on air sagen, meinem Vater Sky Go gegeben, der hat ein iPad und guckt viel, viel mehr Sport als ich und der guckt darauf tatsächlich am Wochenende immer Fußball. Und vor 2, 3, 4 Jahren habe ich mal zu ihm gesagt, dass ich mit dem Gedanken spiele, weil ich gar nicht mehr so viel gucke, ob ich mich davon trenne, von diesem Sky-Abo. Und da ist bei ihm so ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn ausgebrochen. Und da habe ich gesagt, du war nur ein Spaß.
Ja, okay.
Und ja, wir teilen uns dieses Abo und ab und zu gucke ich das, aber du wirst mich am Samstagnachmittag vielleicht nur in einer sehr, sehr spannenden Bundesliga-Phase vor Sky erwischen.
Ja, okay, was muss man für Sky so bezahlen? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Ich glaube, ich zahle, weiß ich nicht, so 30, 40 Euro im Monat.
Mhm. Okay.
So was in dem Dreh. Ja.
Gut, ich habe heute eine neue Erfahrung noch vor mir. Ich bin ganz, ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich werde heute eine neue sportliche Erfahrung machen. Hm? Und zwar habe ich entdeckt, dass es hier bei mir wirklich fußläufig 5 Minuten gibt's eine Art Spinning Studio. Spinning, wie nennt man das? Ein Spinnerstudio.
Ja.
Das, und zwar von der Brand Rosecycle. Und die waren mir schon mal in Mitte aufgefallen und die haben, ist vollkommen an mir vorbeigegangen, also die haben auch irgendwie vor 1,5 Jahren hier in Friedrichshain ein Studio eröffnet. Und auf die Experience bin ich sehr gespannt. Ich habe mir da mal für 14 Euro mal eine Einzelstunde Spinning Class gebucht. Also man muss da so, kann da so Pakete kaufen, man kann aber auch einfach nur so zum Ausprobieren einmal vorbeikommen. Und das soll, ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein bisschen sektenhaft abgeht da, aber ich bin mal gespannt.
Aber das ist doch Peloton für Gruppenkurse, oder?
Peloton für Gruppenkurse, allerdings, ja genau, da wird halt sehr geschwärmt von denen, die das gut finden, dass da so ganz besondere Vibes sind und dass so diese Gruppe und dieses Motivationsmäßige bei Kerzenlicht im Dunkeln, dass sich und ich glaube, die Trainer gehen auch runter, so wie ich das Gefühl habe, vom Fahrrad und gehen da mal zu jedem Einzelnen und schreien den einmal an und so. Also es soll schon sehr eine sehr spezielle Erfahrung sein, aber ich bin positiv gespannt.
Also ich habe vor 20, 25 Jahren habe ich sowas mal im Fitnessstudio gemacht.
Ja, ich auch. Und genau, also ich weiß, wie ein Spinning-Kurs im Fitnessstudio abläuft und diese Rose-Cycle-Experience soll wohl aber davon dann doch durchaus nochmal, sagen wir mal, soll ein bisschen doch deutlich intensiver sein.
Okay, ich bin gespannt. Also damals bei den Spinning-Kursen war ich gefühlt immer der einzige Mann auf dem Rad. Das war wahnsinnig frauenlastig in meiner Erinnerung. Bin ich mal gespannt, ob das bei dir heute auch so sein wird.
Ah ja, interessant. Also das zum Beispiel kann ich nicht so sagen. Als ich damals in diesen Spinning-Kursen war, da würde ich sagen sogar, es war ein leichter Männerüberschuss. Aber
ja, das wäre ja unangenehm.
Naja, gut. Ist mir relativ Wumpe, wer da noch so dabei ist.
Stimmt.
Ich muss nur, ich bin natürlich auch deswegen motiviert, dahin zu gehen. Hier, du siehst noch, ich trage nach wie vor das Armband. Naja, weil ich muss mehr Zeit. Guck mal, ich habe mein, das hier mal ganz kurz, also ich bin ja auch ein bisschen stolz auf mich, deswegen muss ich das mal erzählen hier. Ne? Das
unbedingt, ist ja, ja, unbedingt.
So gute Sachen muss man ja auch teilen.
Wie jung bist du jetzt mittlerweile? 43, ja, 42? Ja,
darauf wollte ich jetzt hinaus. Pass mal auf, ich mach mal hier die App auf. Also auf jeden Fall, ich bin jetzt hier auf dem Trichter. Man wird in diese Welt ja reingesogen, ne?
Ja.
Und also erstmal ist es so mein Gesundheitsstatus. Also hier, pass auf, Health Span. Ich bin 43 Jahre alt und damit 5,8 Jahre jünger, als ich es bin.
Und man sieht es fern.
Pass auf, und jetzt kommt der Hammer. Mein Alterungsprozess ist von 0,7-fach, habe ich jetzt auf minus 0,2-fach gedrückt. Kannst du dir das vorstellen?
In wie vielen Jahren musst du deinen Führerschein abgeben?
Da fällt mir gerade einmal der Gelegenheit, ich habe einen LKW-Führerschein, also einen richtigen LKW, einen Brummi. Ich bin ein Brummifahrer.
Ja. Das spricht ja dann wieder für die Tribüne.
Ich glaube,
heute dreht sich alles im Kreis.
Ey, ich muss mich da mal drum kümmern. Ich glaube, wenn ich 50 werde, dann verliere ich den Lappen. Oder ich muss den, glaube ich, aktiv verlängern lassen oder vielleicht sogar einen Test machen, keine Ahnung.
Nein,
aber ich frage mich, wenn ich denen das Handy so zeige, hier, Frau Müller, da sind Sie ganz vollkommen schief gewickelt. 43 und minus 0,2-fach. Also, wir sehen uns frühestens in 8 Jahren hier. Oder in 7.
Aber dieser LKW-Führerschein spricht doch wirklich wahnsinnig für diese Tribünenidee bei den Hochzeiten. Wenn du da immer mit dem, ne? Wenn du immer, naja, egal.
Ja, weiß nicht.
Ja, toll.
Also auf jeden Fall, welcher Biomarker mir jetzt gerade sehr wichtig ist, das ist mein VO2 Max. Und mein VO2 Max, das kriege ich jetzt nachdem das mir hier von Whoop immer wieder eingetrichtert wurde, das kriege ich nur hin, wenn ich wirklich das Herz, die Pumpe auf Zone Volllast. 5. So, Volllast. Und das ist das, was Rosecycle mir verspricht. Dass die versprechen mir, du, Kollege, bei dir alle Pumpen laufen heute ab 17 Uhr auf Volllast. Eine Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde?
45 Minuten.
Und dann sind da 20, 30 Leute in dem Kurs?
Ich glaube mehr.
Ich hoffe, die haben echt eine gute Lüftung. Das muss ja Puma-Käfig sein.
Du, werden die wohl haben. Werden die wohl haben. Das setze ich
mir voraus. Ansonsten wirst du das Ende des Kurses einfach dich nicht erinnern.
Hashtag Puma-Käfig.
Ja, total, total.
Ja, ich bin
so
gespannt.
Ich pack noch ganz kurz zum wiederholten Mal die Band Couch auf unsere UBC Playlist. Ein mit dem Song Autumn, ein chilliger Sommerausklangs-Song, mag ich sehr gerne, von der jungen Band Couch. Ich glaube, das sind Amis. Höre ich sehr gerne.
Okay, gut. Zieh ich mir rein. Sind sie auch so experimentell mit oder sind die ganz normal?
Ich hab noch nie experimentelle Musik hier auf die Liste gemacht. Nein, die sind.
Ja, aber wo so komische Instrumente manchmal im Vordergrund stehen oder du bist dann ja auch so, dass du sehr auf Kompositionen achtest oder so ein bisschen so und dass die Lieder so unter 8 Minuten ist, da finde ich kein richtiger Song, ne?
Nein, man könnte vielleicht, wenn man gehässig wäre, sagen, die sind so ein Tuck jazzig, aber eigentlich ist es mainstreamig. Mainstreamig mit einer ganz klassischen Besetzung, inklusive einer kleinen Brass-Section natürlich. aber die ist ja klein. Und die ist nicht so im Vordergrund. Und die ist natürlich, die ist immer einfach großartig.
Okay. Ja.
Sehr schön. Hast du noch Musik?
Nee, habe ich doch gesagt. Diese Woche ist es so, ich bin noch nicht so richtig on track.
Ich glaube, die Sommer, also genau, wir verabschieden uns ja jetzt so langsam in den Herbst und in 2 Wochen wird er da sein. September, ne? Wann ist Sommerende? Ich weiß, keine Ahnung. Egal. Urlaub ist vorbei, Sommer ist vorbei. Was macht dein Kalender? Musst du irgendwie jetzt auch mal wieder was machen?
Also diese Woche, ich muss machen mal auf diese Woche, aber das können wir jetzt gleich noch ganz kurz, das würde ich gerne noch ganz kurz mit dir durchkauen. Diese Woche habe ich Bürotätigkeiten. Ich habe eine Abgabe von einer Hochzeit, mit der ich noch nicht begonnen habe, aber die muss ich Ende der Woche abgeben. Deswegen meine erste Frage, wie ist da im Augenblick so dein Workflow? Kriegst du eine Zweitageshochzeit mit vielen Bildern? Kriegst du eine Zweitageshochzeit? Nein, ich frage anders. Lass uns bitte noch über den Auswahlprozess sprechen.
Der ist ja bei mir schon getätigt, du weißt.
Ach so, ja, richtig. Scheiße. Das macht dann ja gar keinen Sinn, mit dir darüber zu reden. Aber wenn du das mal vergessen hättest jetzt, den Auswahlprozess schon während der Hochzeit zu machen, gibt es bei dir eine Uhrzeit, wo das besonders gut klappt zum Beispiel? Bist du jemand, der sagt, okay, morgens von 8 bis 11 kann ich gut auswählen? Oder bist du jemand, der sagt, ist mir vollkommen egal? Oder sagst du, nee, eher so nachmittags ab 4? So, wann wäre jetzt so?
Also die Erstauswahl, ne? Wir sprechen jetzt hier von der Erstauswahl. Höchstwahrscheinlich vormittags, weil da noch am meisten Kapazitäten da wären. Und ich habe ja, als ich das noch nicht in der Kamera gemacht habe, gerne im Grid ausgewählt, weil es einfach bei Strecken, also ein Motiv, 6 Bilder, auf den ersten bis zweiten Blick sofort die stärkste Komposition herausfinden lässt.
Die
und man gefühlt einfach schneller durchgeht.
Genau. Die Erstauswahl von einer Zweitageshochzeit in einem Rutsch oder auch mal das über 2-3 Tage?
Gerne schon an einem Tag, aber dann mit kleinen Pausen zwischendurch. Also
wie sind so deine Arbeitsphasen, wie lang würdest du sagen, kannst du dich, also das ist ja eine Arbeit, da muss man sehr hoch konzentriert sein, die ist ja wirklich sehr, sehr fordernd, so 20 Minuten Chunks oder was würdest du sagen?
Ja, sowas würde ich schon sagen, aber trotzdem, wie viele Bilder wirst du gemacht haben, 7.000, 8.000, sowas in dem Dreh?
Mehr, 12.
Mehr? Boah. Ja, das ist ja schon mal ein großer Fehler, Nils. 12.
Ja. Das ganze Leben besteht aus Fehlern. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist.
Ja, mach halbe Stunden Sessions und dann immer 10 Minuten Pausen. Mach dir eine Netflix-Serie dazu an und.
Nee, das kann ich nicht.
Dann hör dir den Blog-Podcast.
Nee, das kann ich auch nicht. Also Musik hören kann ich bei der Auswahl, aber wenn auf mich
eingeredet wird,
das habe ich nicht so gerne.
Okay, ja. Ich glaube, ich fürchte, dann muss jeder
das ist natürlich eine sehr individuelle. Ich wollte nur mal wissen, wie es bei dir gewesen ist, bevor du die Auswahl in der Kamera gemacht hast und damit nichts mehr zu schaffen hast.
Ja, also wie jetzt auch bei der Hochzeit in Küritz am Wochenende, ich habe ganz sicher keine 100%ige Auswahl geschafft, weil es da stressige Phasen gab mit viel Regen und so weiter. Da habe ich an alles gedacht, aber nicht an die Auswahl. Das heißt, auch da wird noch nachzuarbeiten sein. Und dann werde ich das aber so machen, wie ich gerade gesagt habe. Und dann ist noch anstrengender, ist ja ganz häufig dann die Zweitauswahl, also wo es dann wirklich aus den 2 Bildern 1 machen, was das Entscheidende ist, oder aus den 6 Bildern 2 machen, oder im Optimalfall 1.
Ja. Ansonsten, um da auch nochmal einen positiven Twist in die KI zu bringen, ich habe, als ich im Urlaub war, von einem guten Kunden von mir, wurden, ich sag mal, eine Handvoll Fotos bemängelt. Also es waren Gott sei Dank jetzt nur eine Handvoll Fotos. Und zwar hat da die Grafikabteilung, das ist ein großes Unternehmen, und die Grafikabteilung hat also einen Mängelbericht an mich geschickt mit Screenshots. Und zwar haben die bei meinen hochaufgelösten Fotos, die Das sind die Fotos, die im Klinikalltag entstanden sind. Da waren irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 Fotos. Da haben die nicht, also im Klinikalltag kann ich ja nicht, das ist ja keine Werbefotografie, sondern da habe ich ja zum Beispiel im OP oder so fotografiert. Und da kann ich ja nicht aufbauen. Ne? Da komme ich ja nicht mit Stativen rein und mach da muss ich ja, bin ich ja sowieso so ein Mäuschen und muss mich da von allem fernhalten und bloß, weißt du, das in dem konkreten Fall, ach, ich komme ja von Hölzchen auf Stückchen. Da war einer, da haben sie irgendwie am Herzen rumgekaspert, weißt du, da war der Brustkorb offen. Weißt du, da, so. Und da haben sie jetzt, also, da musste ich die Anästhesistin fotografieren, wie die an ihren Monitoren die Vitalwerte überwacht. Und da habe ich die Fotos gemacht, da habe ich natürlich keine Blitzanlage aufgebaut und auch keine Stative und sonst was. So. Und jetzt habe ich sie gut getroffen, da gibt es auch gar nichts dran zu bemängeln, aber die Grafik ist sozusagen in den unscharfen Bereich am Rand des Fotos reingegangen, hat da auf 200% gezoomt, hat mir davon einen Screenshot gesagt und hat gesagt, das Foto krisselt und ist dort unscharf. Und ist so ein bisschen krisselig.
Aber 200%? Also, ja,
es liegt, ne, jetzt, das Ganze ist jetzt auch nicht als Katastrophe und Vorwurf, aber kann man da noch was dran machen, weil das ist von der Qualität, das Foto ist von der Qualität nicht so gut, haben sie gesagt. Also nicht inhaltlich, sondern so die Fotoqualität. Dann so, naja,
magnific,
gut.
Magnific.
Ja? Ich werde jetzt ganz kurz erläutern, dass in diesen Situationen kann es halt mal passieren, wenn man bei ISO 1600 fotografiert, dass dann im Hintergrund, wo noch weniger beleuchtet ist als der Vordergrund, dass das Foto dann halt anfängt, in Anführungsstrichen zu rauschen, vor allen Dingen, wenn man mit 200% erstmal reinzoomt. Dann, ja, das, also, das heißt, ich habe gerade ein Pixel, das wurde Pixel gepiept. So, und das stresst mich aber überhaupt gar nicht, weil ich weiß, du, das, ja. Bei 5 Bildern, wie lange muss ich danach arbeiten? 5 Minuten, wenn es hochkommt, aber die 5 davon gehen 4 Minuten fürs Raussuchen der Original RAWs drauf.
Ja. So, dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, einen Tipp. Ich kaufe mir diese Woche die Profoto Soft Clickbox. Ich habe das schon ewig immer nur geschoben. So, und jetzt stellt sich nur noch die Frage, die 60er, die 70er oder die 80er? Ich bin wirklich mit mir am Hadern, weil jeder hat irgendwie ihre Vorzüge. Also 60 Zentimeter in der, ist es Umfang oder Radius? Nee, Umfang, ne?
Nee, wenn dann Radius. Also nein, nicht mal Radius, sondern Durchmesser.
Durchmesser, schön. 60,
also zweimal R.
Oder 80, genau. Also ich glaube, die 80er, ich glaube, du hast die 60er.
Ich glaube, ich habe 60 und 70. Soll ich mal gerade nachgucken?
Ach, du hast 2.
Ja, ich hab's natürlich. Sicher. Okay.
Und welche greifst du? Oder ist es eigentlich scheißegal?
Kommt drauf an. Wenn ich Essen fotografiere, die kleine, wenn ich Porträts mache, die größere.
Mhm. Okay.
Aber klar, es ist, ich meine, die Frage ist ja, ist, wenn du Gesichter fotografieren möchtest, also Porträts, Menschen, ist natürlich Größe Trumpf. Logisch.
Ja. Ich glaube, ich nehme die 70er. Einfach goldene Mitte. Die 80er, wäre natürlich dann fürs Porträt super, aber ich will sie halt auch so kompakt halten, dass ich sie möglichst immer dabei haben möchte. Und sie ist dann in den Packmaßen.
Und du musst was anderes im Hinterkopf behalten. Du willst deinen Aufsteckblitz auch nicht komplett überfordern. Weil je größer die Softbox wird, desto mehr Leistung brauchst du ja. Das wird der A10. Ich komme immer mit der Bezeichnung bei diesem kleinen Durcheinander. Das wird der A10 natürlich alles hinbekommen. Du musst aber im Hinterkopf haben, dass diese Softboxen, diese Click-Octas auch mit dem Hintergedanken konzipiert wurden, dass man da noch diesen anderen Blitz dranhängt. Ja. Und der ist ein bisschen potenter als der reine Aufsteckblitz. Ja. Das heißt, da würde ich jetzt auch, glaube ich, auf die goldene Mitte tendieren, weil das ist dann ein guter Kompromiss zwischen ein bisschen weicher. Aber ich brauche noch nicht, muss da jetzt nicht jedes Foto bei auf Leistung 6 machen.
Ja. Okay. Gut. Sehr schön. Gut. Ich bekomme jetzt gleich im Prinzip das Gegenteil von deinem Spinning-Kurs. Ich bekomme eine Weinlieferung.
Doch. Ja. Aber auch
freue mich aber auch schon ganz toll
drauf. Darf ich da auch noch einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht ganz kurz erzählen?
Aus Dänemark?
Ja, also aber das hat
mit dänischer Wein.
Nein, hat mit Dänemark überhaupt gar nichts zu tun. Ich habe ja erzählt, dass ich dieses Jahr meinen Alkoholkonsum ganz wesentlich runtergeschraubt habe, sich in guten Bubtaten auch reflektiert. Und man kann sich ja auch so, gerade bei Alkohol ist es so, habe ich den Eindruck, das kann man sich auch, wie soll ich sagen,
schön
wenn man längere Zeit nichts oder sehr wenig getrunken hat, wenn man dann Alkohol trinkt, wirkt das anders, als wenn man regelmäßiger Alkohol zu sich genommen hat. Das heißt, der Körper reagiert ein bisschen sensibler. Und ich habe in Dänemark, ich glaube, es war der erste oder zweite Abend, alles fühlte sich sehr Hygge an dort, ja, also sehr dänisch Hygge halt, dachte ich so, das ist der richtige Zeitpunkt, um mal den Rotwein hier zu köpfen. So, und dann habe ich, glaube ich, eine halbe Flasche Rotwein an dem Abend getrunken und mein Whoop hat mir am Folgetag eine rote Recovery von 23% ausgegeben. Ich war so sauer, dass ich die App kurzfristig gelöscht hatte. Ich wollte das Whoop nicht mehr umziehen. Ich brauchte also einen Tag, um meinen Frust auf Whoop, um wirklich mich darauf zu polen, sagen, du, Whoop ist nur, das ist der Bote, den brauchst du hier nicht töten. Ne? Das ist, du hast einen
Kann
Fehler
man
gemacht.
Aber. Ich finde schon, ja. Wie man kann,
Whoop war nur der Überbringer der Nachricht. Aber da dachte ich so, das hilft mir einfach dabei, auch wenn ich dann mal kurzfristig, ich will jetzt mal sagen, bei einer halben Flasche Wein möchte ich jetzt bei mir nicht vom Kontrollverlust reden. Aber, sehe das mittlerweile wirklich als ein bisschen als Sünde, dass ich denke so, Junge, wie konntest du so doof sein? Wie konntest du denn 3 Gläser Rotwein trinken? Das ist doch klar, das geht nicht sowas. Hab dich mal ein bisschen besser im Griff hier. Das geht nicht.
Also ich hab mir.
Wenn Whoop sagt 23%, ne, dann ist, also dann bin ich, so hat mich diese Scheiße im Griff, dass ich sage, na, da muss der Alkohol gehen. Aber die 23%, die akzeptiere ich nicht. Die müssen hoch. Das geht.
Ich habe am Freitagabend mir eine Flasche Wein aufgemacht und die hat bis Sonntagabend gereicht. Das heißt, ich habe jeden Abend eine Drittel Weinflasche getrunken. 1,5 Gläser sind es oder so. Und vielleicht ist das die Menge, die du antendieren solltest und nicht die Hälfte.
Ja, vielleicht. Aber und gleichzeitig war ich natürlich auch kalten, also es war jetzt nicht nur der Alkohol, ich glaube, ich war auch körperlich, mich auch regenerieren und das, naja, ist ja auch ganz egal. Also auf jeden Fall, wie kam ich darauf?
Weinlieferung.
Weinlieferung, so, genau. Du siehst, ich bewege mich hier total zwischen den Welten, weißt du, das eine Hobby des Weintrinkens, das wird gerade komplett torpediert. Mit meinen mit meinen Midlife-Wünschen nach mehr Gesundheit. Und ich stelle fest, das steht im kompletten Konflikt. Das macht mich ganz wild.
Ja. Wie ist dein Fortschritt? 0,2 Jahre bist du jünger pro Jahr?
Nein, oder? Mein Alterungsprozess ist minus 0,2.
Minus 0,2. Also du wirst jünger. Nein.
Nein, ich altere einfach ein bisschen langsamer. Mein Alter ist 5,7 Jahre jünger, als ich wirklich bin. So, das lass dir mal auf der Zunge zergehen.
Ja. Erzählst du mir mehr in 2 Wochen.
Ja. Ich glaube, das Update kommt jeden Sonntag raus. Ich lasse dich vor allen Dingen wissen, wenn mein VO2 Max steigt. Ob du das wissen willst oder nicht, ich werde es dir auf jeden Fall erzählen.
Naja, wenn du jetzt hier bei den Rose-Spinner bist, dann sind wir alle sehr gespannt. Sehr schön, Nils.
Martin Skriber hat neulich zu mir gesagt, ich wäre ein Extremist.
Ach so, ja. Am Ende des Tages hat er recht.
Ja, ich kann mich einfach in Dinge gut reinsteigern. Ja, vielleicht hat er recht.
Vor allem okay. aus Martins Perspektive hat er recht. Nils, eine gute Woche und wir hören uns in 2.
Alles klar. Bis dahin.
Pferdi. Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. I hope we'd see each other.